Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen. Hier ist euer Harald Sturm. Heute bei mir zu Gast, mir gegenüber, die Frau Magister Doris Hummer, Geschäftsführerin von der Firma Domeco und die Präsidentin der Oberösterreichischen Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Frau Hummer, Domeco, geben Sie uns ein paar Assets darüber, wer Domeco genau ist.
Und gerne. Also Domeco wurde gegründet von meinem Vater, ist also ein klassisches Familienunternehmen. Mhm. Wir sind spezialisiert auf Dächer, Fassaden und Hallensysteme aus Metall. Wir arbeiten ausschließlich mit dem Werkstoff Metall, nur projektbezogen. Das heißt, bei uns können Sie nicht einen Quadratmeter Dach bestellen, sondern immer nur für ein gesamtes Dach wirklich in Länge, Breite genau maßgeschneidert, sozusagen wie ein Maßanzug, fertigen wir Gebäudehüllen. Und das in erster Linie für großflächige Bereiche. Also wir sind überall dort zu Hause, wo einfach ein Gebäude, eine Fassade auch ein Statement ist. Unser Slogan lautet auch kreatives Bauen mit Metall.
Okay.
Und auf das haben wir uns seit Beginn an spezialisiert, weil wir der Überzeugung sind, dass auch ein Produktionsgebäude, ein Fabriksgebäude, eine Sporthalle ist ein Statement. Architektur ist gebaute Identität und ich strahle damit etwas aus. Und genau auf das haben wir uns spezialisiert.
Wie wichtig ist bei Ihnen die Frage nach dem Warum und wie Sie es machen eigentlich? Also Sie haben gesagt, Kreativität ist im Kern Ihres Slogans zu Hause. Ja, auf Ihrer Website steht die Innovation, steht die Präzision. Was war so eigentlich der Treiber von Ihrem Vater, dass er gesagt hat, okay, ich muss das anfangen. Kennen Sie da irgendeine Geschichte?
Da gibt's ganz viele Geschichten. Okay. Mein Vater hat diese klassische Karriere gemacht. Er hat als Lehrling begonnen, ist dann in den Metallbereich, Eisenbereich hineingekommen, hat dann gesehen, dass es in anderen Ländern wie Japan oder was da ganz viel schon Spezialisten gibt, die mit diesen Werkstoffen arbeiten am Dach in den Bereichen. Und wir haben ja auch eine lange Tradition an Metalldächern. Unsere Schlösser und Burgen in diesem Land wurden alle von Metalldächern geschützt, weil sie eben langlebig und edel sind. Und so ist die Idee entstanden, das können wir ja auch produzieren hier am Standort. Und das war seine Gründungsidee. Und der hat damals auch begonnen, mein Vater, ich glaube, er hat alleine das Unternehmen sozusagen die Idee gehabt, hat sich dann beteiligt beim anderen Unternehmen und hat diese Metallsparte dort aufgezogen. Aha. Und dann waren es am Anfang 2-3 Leute, bis das die ersten Maschinen angeschafft worden sind. Also wirklich so ganz kontinuierlich gewachsen und einfach mit ganz viel Leidenschaft für diese Technik, für den Werkstoffmetall, auch für den Leichtbau, also so wenig Ressourcen als möglich, damals schon war die Idee, einzusetzen. Und so ist das immer weiter gewachsen und zum Dach ist dann die Fassade dazu gekommen und dort auch wieder das Prinzip Leichtbau, das Prinzip Durchdringungsfreiheit. Das ist der große Unterscheidungsfaktor auch, dass man nichts außen schraubt bei unseren Produkten, sondern dass es immer eine schützende Hülle ist. Das waren seine Visionen und seine Ideen und so sind wir wie viele andere Mittelstandsunternehmen kontinuierlich gewachsen und haben uns auch in der Firmengeschichte dahin entwickelt, dass wir heute reiner industrieller Fertiger sind. Also wir selber haben keine Baustellen, sondern wir liefern an die Facharbeiter, an die Dachdecker, Spengler, Fassadenbau.
Also das kann man ja vorstellen, ich habe nur auf der Website gelesen, glaube ich, es war 1976, glaube ich, wo das,
waren
das
78,
ja. Und das war ja gefühlt her sehr fortschrittlich. Gibt es da Geschichten, wo es schwierig gewesen ist? Oder wie hat man damals die Industrie oder die Kunden dafür begeistert, hier in etwas zu investieren? Ist ja doch sozusagen ein Statement zu setzen. Ist ja schon etwas sozusagen zu zeigen, wer ich bin und so weit. 70er Jahre, ja, ich bin auch ein Kind der 70er. Kann man das vorstellen, das war gar nicht so einfach, oder?
Es war nie einfach, weil eigentlich hat es damals gerade am Beginn, wenn man die Baubranche so ein bisschen kennt, erstens ist es ja traditionell. Beim Baugut, was funktioniert, das ändert man nicht. Ja. Das Zweite ist, dass natürlich billig sein muss. Also das Grundprinzip gerade früher beim Industriebau war billig und da war völlig egal, wie viel Dämmung dort drauf ist oder dergleichen. Es hat alles nichts kosten dürfen. Und dann kommen wir daher und sagen, na, es macht vielleicht schon Sinn, dass man eine Halle, auch eine Fertigungshalle dämmt, weil vielleicht auch eine Lagerhalle, weil vielleicht ist es morgen keine Lagerhalle mehr, sondern möchte ich da drinnen auch produzieren. Und dann brauche ich auch da ein anderes Gebäude dafür. Also diese Flexibilität auch zu denken. Und wir haben da auch wirklich den, und deswegen wage ich auch zu behaupten, dass wir da Technologieführer sind. Wir haben auf der einen Seite versucht, unser Produkt technologisch und handwerkstauglich als möglich zu machen. Also, dass einfach unsere Kunden gern verarbeiten. Dass du, wenn du ein Produkt von der Domeco nimmst, dann hast du auch Freude beim Arbeiten. Dann geht's schnell. Das ist alles durchdacht. Die Logistik funktioniert. Und das war das eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir auch versucht, hier wirklich die Branche zu verändern. Und es ist uns auch gelungen, weil wir haben Architekturpreise. Wir haben zum Zeitpunkt mit einem Architekturpreis begonnen, wo das noch keiner gemacht hat. Also da war mein Vater.
Wann war das?
Wir haben jetzt zum, ich glaube, seit 30 Jahren vergeben wir einen Architekturpreis. Für eben Gebäude, die vor allem industrielle Gebäude, große Gebäude, die eben mit dem Werkstoff Metall auch bekleidet werden. Und damit haben wir einfach eine Bandbreite auch gefördert und unterstützt, die es sonst wahrscheinlich nicht gäbe. Und das ist schon etwas, wenn man so zurückblickt, die ersten Architekturpreise, die wir da vergeben haben, welche Gebäude das waren. Und das sind Gebäude, die heute noch schön sind.
Ja, ja? Zum Beispiel? Kennt man irgendwas? Also das ist so für unsere Zuhörer.
Zum Beispiel, wir haben für den ORF durften wir damals mit einem damals noch nicht so bekannten, heute ein Star-Architekt, durften wir die ersten Landesstudios planen und verkleiden auch. Toyota Frei in Wien, das war so ein Gebäude damals, wenn Sie sich erinnern können, so schwarz-weiß, ja. Das war damals total was anderes, dass man sozusagen ein Industriegebäude so prägnant auch neben der Autobahn gestalten kann. Also ganz viele Gebäude, auf die wir heute noch zurückblicken und auch witzigerweise Preisträger, die damals Preise erhalten haben und dann 20 Jahre später wieder einen Preis erhalten haben und hier entsprechend wirklich Statements auch in die Landschaft gesetzt haben.
Wenn ich das auf mich so wirken lasse, was Sie jetzt gerade so beschreiben, dann hat man quasi einen Werkstoff, der Metall ist. Der kann sehr klobig sein, der kann sehr feinfühlig sein, der kann Design sein. Und dann ist man als metallverarbeitendes Unternehmen hergegangen quasi. Also Ihr Vater ist ja dann quasi gelernter
technischer Zeichner.
Man hat gesagt, okay, irgendwo gibt es einen Design-Aspekt. Das ist ja eher etwas Abenteuerliches, muss ich schon fast ein bisschen was sagen.
Ja, unterscheidet man sich. Im Prinzip war die Fragestellung ganz klar, natürlich gibt es Billigprodukte da am Markt. Stichwort Trapezblech, das kannst du in Meterware und Kilo quasi kaufen. Das kann jeder herstellen. Das, was wir machen, kann nicht jeder herstellen. Und das ist auch das, was uns einfach den Wettbewerbsvorteil gibt und wo wir uns auch unterscheiden.
Wenn Sie da auf diesen Preis und Ihren Award da so zurückblicken, das hat einmal wo angefangen. Ist das jetzt international oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Das ist international, wobei wir deswegen limitiert sind, auch mit unserem Markt, obwohl wir Baustellen in Finnland, in Russland, in England, sogar jetzt in der Türkei und in Südamerika haben. Aber nur deswegen, weil Kunden, die auf der ganzen Welt bauen, immer mit uns bauen. Es gibt einfach Betriebe, die sagen, wenn ich baue, dann baue ich mit Domeco. Das ist unser Qualitätsstandard und deswegen liefern wir dann in diese Länder auch. Unser Markt ist aufgrund der Projektbezogenheit ein Stück weit aufgrund der Lieferkosten einfach begrenzt, wo es wirklich auch wirtschaftlich Sinn macht. Ein Industriegebäude, großes Gebäude muss auch immer wirtschaftlich gebaut werden. Unsere Produkte sind ja lang vor allem, also bis zu 30 Meter lang sind diese Fertigteile. Wir machen heute ganze Hallensysteme, aber auch die Dachprofile vor allem und das sind Überlängentransporte. Und da kommen schon gerade in letzter Zeit sind einfach da die Kosten auch ein Stück weit explodiert, wenn man ehrlich ist. Und deswegen haben wir einen gewissen Wirkungsradius, weil wir direkt Baustelle liefern und auch just in time. Das heißt, der LKW kommt an dem Tag, wo der Fassadenbauer beginnt, die Fassade zu installieren.
Haben Sie jetzt erst gesagt, aber das ist dieser Logistikaspekt.
Genau.
Das ist sowas, sehr die ganze Produktion dann auf das ausgerichtet. Ja. Also haben wir sozusagen so als Identitätskomponenten, weil wir jetzt schon bei der Marke Domeco sind, haben wir sozusagen schon designorientiert, also das sozusagen, was dann nach außen sichtbar wird und diese technoide Komponente eigentlich.
Genau, das kann man sagen.
Und im Kern geht es dann eigentlich ja auch um Lösungen zu entwickeln, die dann auf die Individualität strömen, ja. Sind es bei Ihnen Themen, die bei Ihnen in der Kultur oder bei der Auswahl von Mitarbeitern mitbedacht werden?
Natürlich, sofern man aussuchen kann. Es gab ja Zeiten, und die sind noch nicht so lange her, wo es schwierig war, einfach wenn man ein Profil hatte, was man gerne hätte, sozusagen für das Unternehmen, dass man auch diese Kompetenzen dann tatsächlich findet am Markt. Das heißt, man hat natürlich in den letzten Jahren und auch wir in unserem Unternehmen ganz stark zwar natürlich auf die Persönlichkeiten geachtet und auf die Entwicklungspotenziale.
Wie achten Sie auf Entwicklungspotenziale?
Das kann man eigentlich nur im Gespräch herausfinden, wo Interessen liegen, welche Weiterbildungsbereitschaft es gibt, welche Fragen gestellt werden beim Vorstellen des Unternehmens oder womit man sich beschäftigt hat. Aber eines habe ich auch lernen müssen, wenn dir jemand gegenüber sitzt und sagt, das interessiert mich brennend und das möchte ich unbedingt lernen und der Bereich ist so faszinierend. Das heißt noch nicht, dass es kann, ja, dass es auch lernen kann. Das war für mich eigentlich auch eine wichtige Lektion in den letzten Jahren. Ich habe immer lange auch geglaubt, wenn wer das wirklich will und wer etwas wirklich will, dann wird das auch was. Weil wir bereit sind, wirklich auch Mitarbeiter über Jahre auch zu entwickeln. Also ein Jahr Einschulung in unserem Bereich ist keine Seltenheit. Ja. Aber das heißt nicht, dass es trotzdem funktioniert.
Ja, wie die Ausnahme, ich bin stetig ja immer die Regeln.
So, ne?
Also das ist so, also ich gehe da immer davon aus, dass man sozusagen eine Marke von innen nach außen wachsen muss. Und eine Marke nur deswegen sozusagen kohärent und konsistent wird, wenn das, was nach außen gezeigt wird, im Innen gelebt wird. Machen Sie da in diesem Themenbereich was, wenn man jetzt sagt, okay, Richtung Design oder Architektur, gibt es dann spezielle Veranstaltungen, wo man die Mitarbeiter auch da inspiriert oder was tun Sie da?
Das Wichtige ist, dass die Inspiration im Sinne, wie das Gebäude designt sein soll, wie es aussehen soll, das kommt von der Architektur. Unsere Aufgabenstellung als Produzent ist, dass wir diesen Freiraum, diesen Spielraum geben können. Also der Architekt kommt zu uns mit einer Idee. Nimm ein Beispiel, ihr habt super Fassaden, die sind ganz plan und eben, die schauen edel aus. Aber ich habe jetzt einen Kunden, der produziert Turbinen für Schiffe und Wasserkraft und ich hätte jetzt gerne eine Welle drinnen in dieser Fassade. Können wir das machen? Und dann setzen wir uns hin und sagen, können wir das machen? Und dann bauen wir Wellen für den Kunden rein in die Fassade. Dadurch ist auch ein neues Produkt entstanden. Also so in der Kommunikation mit unseren Kunden, mit dem Handwerksbetrieb auf der einen Seite, was müssen wir noch einfacher machen?
Ja, ja.
Und mit der Architektur auf der anderen Seite entstehen bei uns neue Produkte, ganz neue Produkte, aber auch ganz oft die Details. Und wenn man von Design spricht, da gibt es ja den schönen Spruch, dass sozusagen das Detail ist das Design. Ja? Also der kleine Unterschied, nämlich im Detail, macht es dann aus, ob auch die große Wirkung eine tolle ist bei einem Gebäude.
Ich habe es ja deswegen eingeladen in meinem Podcast, weil da war eben bei Ihnen im Haus der Wirtschaft eine Veranstaltung und Sie haben gesagt, wir achten so darauf, dass wir, also ich habe das so noch in Erinnerung, ja, dass wir schauen, dass unsere Identität da tatsächlich gelebt wird. Wenn Sie jetzt über Identität von Domico reden, was haben Sie da im Kopf?
Wir sind ein Familienbetrieb, das leben wir. Ja.
Was heißt das nach außen? Was bedeutet das? Wie wird das erlebbar und sichtbar?
Weil wir einen familiären Umgangston auch haben, auch mit unseren Kunden. Wir pflegen auch Rituale. Das heißt, bei uns gibt es so im Jahresablauf immer ganz fixe Punkte, auch wo wir unsere Kunden einladen, wie wir auch miteinander umgehen. Es muss auch zelebriert werden. Ja? Gemeinschaft entsteht nicht durch Verordnung, sondern nur mit Zeit, die man miteinander verbringt und das gegenseitige Zuhören. Und wir haben bei uns im Unternehmen auch auf der Mitarbeiterseite einfach, gibt es gewisse Prinzipien und die müssen von oben vorgelebt werden. Dass das wirkliche Bemühen und Bestreben dafür, dass der Kunde erfolgreich ist, nämlich dass unser Handwerker eine tolle Baustelle abgibt, wo er was verdient und dass der Bauherr noch rausgeht und sagt, boah, cooles Wort.
Ist das sowas wie ein Kodex?
Kann man so sagen, ja.
Ist das was, wo man an dem man laufend arbeiten muss?
Ich glaube, man muss vorleben. Also ich glaube, laufend arbeiten verstehe ich vor allem in die Richtung, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen, das ist klar definiert. Ich glaube, als Führungskraft, und das ist dann wirklich Führungsverantwortung, muss man dann sehr schnell und konsequent reagieren, wenn jemand gegen diesen Kodex, so wie Sie angesprochen haben, oder gegen diese Leitlinien arbeitet. Das ist so ganz klar auch meine Aufgabe im Unternehmen, hier immer die Richtung vorzugeben und klar zu sagen, das machen wir ganz sicher nicht. Ja?
Ist das im Sinne von einer Kodex, das beschreibt ja, kommt man ja ein bisschen sagen, sozusagen in the mission, sozusagen how we do it. Ja? Gibt es eine klare Vision, die zurzeit steht? Oder wie glauben Sie das? Evaluieren Sie die regelmäßig oder wie ist das bei Ihnen?
Wir haben klare Firmenwerte, vier zum Werte, Beispiel? Die wir gemeinsam, wir sind ein erfolgreiches Team und wir unterstützen uns gegenseitig. Oder wir sind Technologieführer und wollen das auch in Zukunft bleiben. Genauso wie wir zu einer Null-Fehlerquote stehen im Unternehmen und jeder bemüht sich darum. Das sind so unsere Werte, für die wir kämpfen und uns jeden Tag bemühen, dass wir diese Werte und diese Ziele auch erreichen. Und nach denen leben wir auch, die evaluieren wir auch immer wieder. Gelten sie noch? Passen die noch zu uns? Wo müssen wir noch schärfen? Das passt eigentlich recht gut, finde ich, nach wie vor.
Was machen Sie? Können Sie uns ein Beispiel geben, wie man jetzt aus diesen Werten, wenn man da noch schärft, wie überprüft sie das? Also im Sinne von, macht ihr Teams-Meetings? Ist es, wie läuft sowas ab?
Alles. Alles vom betrieblichen Vorschlagswesen, in dem immer Ideen auch wirklich von jedem eingebracht werden können, die auch immer evaluiert werden, von dem kontinuierlichen Austausch über die Abteilungsgrenzen hinweg, wo wir solche Methoden wie Stand-up-Meetings nutzen, damit man gut voneinander Bescheid weiß. Da natürlich alle Instrumente auch der internen Marktforschung einsetzen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Richtung Kunden. Immer sich auch das Feedback zu holen. Stimmt denn das uns auch noch? Haben unsere Ziele, passt das auch mit der Wahrnehmung von außen zusammen? Das ist sozusagen Basic Work, sage ich jetzt mal.
Wenn Sie diese Basic Work ansprechen, wie glauben Sie, ist diese Basic Work in der Wirtschaft generell so verankert?
Das Befragen von Kunden oder
nein, nicht nur jetzt von der Marktforschung aus, also sozusagen, dass man das evaluiert, dass uns klar ist, dass Unternehmen klar ist, welche Werte das sie haben.
Ich glaube, dass wir gerade in den letzten Jahren, das hat mit der Krisenzeit begonnen rund um Corona, dass massiv alle Betriebe machen mussten. Und so ist ja jede Krise auch wieder Herausforderung, weil wir haben alles gut hinterfragen müssen in unserem Unternehmen, weil nichts mehr so gegangen ist wie vorher. Und das hat uns dazu auch gezwungen, diese Fragen zu stellen. Und wenn der Arbeitsmarkt leer ist und ich mich damit beschäftigen muss, dass ich gute Mitarbeiter auch für meinen Betrieb gewinne, dann muss ich auch sagen, was kann ich denen versprechen oder wer bin ich eigentlich? Wir haben halt viele Dinge, die wir so aus dem Bauch heraus natürlich gewusst haben, aber vielleicht nicht in perfekte Marketingwörter packen konnten. Mit denen haben wir uns beschäftigt in den letzten Jahren. Also wir haben eine Employer-Branding-Strategien in den Unternehmen etabliert. Wir haben unsere Lieferketten hinterfragt, wie die denn funktionieren. Wir haben neue digitale Prozesse entwickelt im Unternehmen. Ich glaube, dass die Herausforderungen der letzten Jahre mit diesem großen Transformationsprozess, nämlich ökologischer Wandel und digitaler Wandel, dazu geführt hat, dass wir hier viel klarer heute formulieren können, wer wir sind, was wir wollen als Unternehmen und was wir nicht nur unseren Kunden, sondern auch unseren Mitarbeitern bieten können. Die Kundenseite, das war schon immer, Marketing war immer schon wichtig. Wenn du ein Produkt
ohne
hast,
geht's ja nicht, ja.
Wo sich nicht jeder automatisch anstellt, musst du gesehen und gehört werden am Markt. Das hat sich in die Richtung verändert, dass wir das jetzt auch auf der Mitarbeiterseite genauso in derselben Qualität machen müssen.
Merken Sie einen Unterschied zwischen, sage ich jetzt einmal, vor dieser Krise, im Sinne von Bewerbungen, die gekommen sind, welche Menschen das da gekommen sind, dann haben sie sozusagen diese Awareness bekommen, sozusagen diese Klarheit bekommen, was ist uns wirklich wichtig, dann hat man das ausgearbeitet, dann kriegt man es dann schaut man es, dass man es in die Kultur reinkriegt, ja, also mit den unterschiedlichsten Formaten und Programmen, die man dazu machen kann. Merken Sie da in der Qualität der Bewerbungen, im Ansprechen, dass das ein bisschen mehr von den richtigen Menschen Ihnen bringt, attraktiviert?
Nachdem ich jetzt schon selber über 30 Jahren im Unternehmen tätig bin und das begleite, seit 1998 auch Personalführung bei mir im Unternehmen übernommen habe, hat sich natürlich der Bereich grundlegend verändert. Also um diese Frage richtig zu beantworten, früher war es so, du hast eine Stelle ausgeschrieben, dann hast du für eine Stelle so, natürlich je nach Stelle, aber hast du ungefähr 30 Bewerbungen bekommen. Ja? Dann hast du ausgesucht und du hast im Gespräch sozusagen dann diese Vermittlung gemacht, was brauche ich, was suche ich, was erwarte ich mir. Das heißt, ich konnte aus einem schönen Topf an Bewerbern den oder diejenige aussuchen, die am besten auch zum Unternehmen passt und konnte im persönlichen Gespräch erklären, wer man ist und was man erwartet. Heute ist es so, gerade aktuell ist es wieder ähnlich. Also man bekommt wieder für entsprechend auch attraktive Jobs sehr viele und sehr gute Bewerbungen. Aber eine ganz lange Phase war es so, dass du auf eine ausgeschriebene Stelle 3 Bewerbungen bekommen hast. Und dann hast du halt nicht wirklich aussuchen können. Und dann war es ganz wichtig, dass diese 3 die dann gekommen sind, so im Gespräch auch eine gute Idee hatten, was denn hier tatsächlich, um was es hier geht. Also schon im Vorfeld ist da diese Selektion überhaupt erst stattgefunden. Und nachdem es viel damit am Arbeitsmarkt eigentlich zu tun hatte, dass es nicht um Menschen gegangen ist, die arbeitslos sind, sondern die wechselbereit sind, diese abzuholen und zu begeistern, da braucht es eben ganz viel auch Kommunikation in der Region und zeigen, wer man ist und kann nicht sozusagen auf das Gespräch warten. Das hat sich für in meiner Meinung nach am meisten verändert, dass ich früher das sehr persönlich machen konnte, nämlich als Personalistin im Vorstellungsgespräch. Und heute ist es so, dass ich das alles schon vorher auch über die unterschiedlichsten Kanäle kommunizieren muss. Und dann kommen hoffentlich auch die Richtigen zu uns.
Okay. Was sind so Sachen gewesen, die bei Ihnen besonders gut funktioniert haben?
Im Recruiting?
Im Recruiting, Sie haben gesagt, Sie sollen in der Region etwas zu tun.
Ein neues Gebäude. Jetzt ganz ehrlich, wie wir unsere neue Zentrale gebaut haben in Vöcklermarkt, wir sind da direkt an der B1, auf einmal waren wir sichtbar. Ja, und wir haben ein relativ schönes und futuristisches Bürogebäude gebaut. Man kennt uns jetzt, alleine deswegen schon. Ja. Passt natürlich sehr gut zu uns, wir sagen, jede Architektur ist gebaute Identität, aber es war tatsächlich so, dass wir dann Blindbewerbungen bekommen haben. Also über Blindbewerbung von einem Informatiker bekommen, da, wo, glaube ich, viele darauf gewartet hätten, aber der war aus der Region und hat gesagt, na, das schaut eigentlich cool aus von außen und eigentlich kenne ich auch jemanden, der bei euch arbeitet und die reden recht gut von der Firma und darum bin ich jetzt da. Ja, und am nächsten Tag quasi angefangen. Ja. Und so kann es funktionieren und deswegen sind solche Dinge, die man vielleicht im ersten gar nicht so am Radar hat.
Heute ja, man setzt aber natürlich schon so ein Identitätsstatement dadurch natürlich auch.
Ne? Ja, und das habe ich auch erlebt. Ich habe jetzt vor kurzem wieder selber einige Vorstellungsgespräche geführt, weil mir leider Gottes, aber auf der anderen Seite erfreulich, meine Personalistin in Frühkarenz abgezischt ist. Und da geht es manchmal ganz schnell. Aber Gott sei Dank alles gut. Und sie war eine Perle und unterstützt natürlich jetzt auch diesen Besetzungsprozess. Und da habe ich persönlich wieder die Gespräche geführt. Und das Schöne war, dass ganz viele, die reingekommen sind in mein Unternehmen, sagt dann, boah, rein vom Betreten und wie man empfangen wird, wie man am Telefon empfangen wird, dass man sich da wohlfühlt. Dann ist schon mal sozusagen das erste Hackerl gemacht. Man sagt, der Arbeitsplatz und die Atmosphäre, die spricht mich an.
Das finde ich jetzt ein ganz tolles Beispiel, dass ich das genau jetzt so gebracht habe, weil von dem spreche ich auch immer ganz gerne. Es ist ja, man unterscheidet ja in I-Brands und We-Brands, also sozusagen zwischen Produktmarke und Corporate Brand, also Unternehmensmarke. Ja, und wir in Österreich oder Deutschland ja sehr wenige Produktbrands haben. Lassen wir mal die deutsche Autoindustrie außen vor und lassen wir mal Red Bull außen vor oder Swarovski oder Glock, ja, dann bleibt uns der Rest eigentlich, ist da wahnsinnig viele Corporate Brands. Ja, und es geht um diese Atmosphäre, es geht um dieses quasi dort gefühlt hinein. Das ist, hat ja was mit jeden seiner eigenen Welt zu tun. Und Sie haben das jetzt so nett gesagt, wenn man dann so anruft und das, weil dort fängt für mich Marke an. Und das wird oft in der Markenkommunikation zu wenig geachtet. Man hat Social Media wie in einem Tunnel, nur mehr das im Kopf. Ja, wir müssen es digital machen, digital machen, digital machen, digital machen. Aber das sind so viele andere Komponenten, die eigentlich da sind. Und wenn es dort, sag ich jetzt einmal ein bisschen despektierlich, vergeigt wird, da ist aber dann der erste wirklich wahre Kontakt. Ne? Der Rest ist Kommunikationskontakt. Das ist, wo immer so in meiner Beobachtung, wo man Unternehmungen, kann ich dann nur dazu aufhören, mehr zu schauen, was sein ist und darauf zu achten, nicht zu viel Schein zu machen. Ja? Also nicht sozusagen sich zu oberpolischen, ne? Und nicht speziell hochzubürsten, weil ich glaube, das zieht die falschen Menschen an. Ne? Und ich glaube, dass wir, so wie wir das so beschrieben haben, finde ich das einfach ein wunderbares kleines Beispiel, das sehr essentiell ist. Ja, also es kommt auf dieses, wie fühlt man sich bei Ihnen, was für Atmosphäre ist da, weil das gibt ja auch wiederum das zur Verfügung, passe ich da rein?
Die wichtigste Frage oder das Wichtigste für jeden Mitarbeiter, egal ob er schon da ist oder ob er sich überlegt, in ein Unternehmen zu gehen, sind die Kollegen, ist die Arbeitsatmosphäre. Alles andere muss eh passen. Ja? Zahlung muss passen, Erreichbarkeit und, und. Aber am Ende des Tages entscheidet sich, mit wem arbeite ich zusammen? Wer ist mehr Chef? Ja? Wie wird da mit Problemen umgegangen und dergleichen? Und das ist der eigentliche Knackpunkt. Produkte sind toll, wenn du ein superes hast, aber manche produzieren halt nicht der sage ich, eine Beilagscheibe für irgendetwas. Ja? Da kannst du dich über das Produkt schwer positionieren. Da tun wir uns, die für die Architektur produzieren, ein Stück weit leichter. Aber da geht es ganz stark um diese Werte. Kann ich zu diesem Unternehmen auch tatsächlich stehen. Und ich glaube, das machen unsere Firmen in Oberösterreich wirklich gut. Und diese Loyalität hat uns auch so stark und groß gemacht. Mhm. Die haben wir ein bisschen verloren in den letzten Jahren, leider, muss ich sagen. Das ist das, was wir ganz viele unserer Betriebe immer wieder berichten. Meine loyalen Mitarbeiter, die auch durch gute und schlechte Zeiten, weil das gibt's halt mal in der Wirtschaft, durchmarschieren und durchtragen, die machen den Erfolg des Unternehmens aus. Und diese gegenseitige Wertschätzung, das macht dann auch Freude im Tun. Für den Unternehmer und genauso für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin.
Lassen Sie uns zu einem Thema kommen, wo wir da super anschließen können, das Thema New Work. Sozusagen diese verschwindenden Ebenen zwischen Arbeit im Unternehmen, Arbeit, Job everywhere. Mhm. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Wie geht sie damit um?
Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen, Produkte, Teams dadurch wachsen, gut sind, zu Höchstleistungen auflaufen, indem sie miteinander arbeiten. Mhm. Und natürlich ist es immer je nach Aufgabenstellung unterschiedliche. Bei uns im Unternehmen geht es ganz oft, dass man individuelle Lösungsvorschläge arbeitet. Und da braucht es oft die Expertise von mehreren, nämlich von der Technik, vom Statiker, dann noch von der Produktion. Können wir das überhaupt fertigen? Das heißt, das Remote, no go. Also ich bin da relativ traditionell, was das betrifft. Und wir zelebrieren auch gewisse Rituale, wie zum Beispiel bei uns gibt es eine 9-Uhr-Pause, die dauert eine Viertelstunde und die ist für mich nicht verhandelbar. Die gibt's Ende. Warum? Weil es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn ich oben bei mir sitze im Büro. Ich sitze übrigens auch in einem offenen Office. Bei mir ist die Tür immer offen, also im Großraumbüro sozusagen. Ja, ja. Und ich höre es unten in der Cafeteria kudern. Ja, vor lauter, man hört es bis rauf lachen, weil sie Spaß haben miteinander. Ja, ja, ja. Dann geht das nächste Problem wieder leichter gemeinsam zu lösen. Also ich halte ganz viel von diesem Austausch miteinander und auch da zu sein. Aber ja, die Arbeitsweisen haben sich verändert und auch Remote Work da, dort ist gut möglich. Aber ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Das, wo es passt, wo es nicht passt, wie flexibel die Dinge auch gesehen werden können. Wenn das Commitment passt, wenn das Vertrauen passt, dann ist ganz viel möglich. Ich habe nur immer schmunzeln müssen, dass jene, wo ich vielleicht, jetzt erlaube ich mir das zu sagen, ein bisschen Zweifel daran hatte, ob das Vertrauen immer so gut angebracht ist, die ersten waren, die Homeoffice wollten. Das spiegelt so das auch ein bisschen wieder. Ich glaube, die Aufgabe einer Führungskraft ist, das auch immer gut im Gespür zu haben, dass man hier fair ist. Und am Ende des Tages wirklich dafür sorgt, dass wir produktiv und erfolgreich sind, weil ohne dem funktioniert es halt nicht. Und ich habe halt gesehen, dass viele auch Unternehmen zurückgerudert sind, die ganz viel diese Aspekte eingeführt haben im Unternehmen und gesehen haben, puh, das funktioniert jetzt aber nicht mehr. Also jetzt erreichen meine Leute, die sind im Homeoffice und keiner hebt ab und rufen beim Kunden nicht an und dergleichen. Und das geht halt nicht. Ja?
Ja, ja, ja.
Deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen eine Findungsphase, die wir jetzt haben. Und das soll auch wirklich in jedem Unternehmen individuell gelöst werden. Es gibt da eine ganze breite Palette von Möglichkeiten, die leider Gottes im Arbeitsrecht zum Teil noch nicht abgedeckt sind, muss man auch dazu sagen. Und da soll sich jeder Betrieb den Aspekt rausnehmen, der für ihn am besten passt. Und ich denke zurück, es war ja, wie ich begonnen habe, war es ganz klar, Punkt 7 Uhr musstest du im Büro sein und Punkt 12 Uhr war Mittagspause. Und es war genau eingeteilt, wenn Dienstschluss ist. Und da konntest du nicht früher gehen, du durftest natürlich später gehen, aber nicht früher. Also ich komme noch aus einer Generation heraus, wo das ganz streng geregelt war. Ja. Und eigentlich ist man nicht um 5 Uhr nach Hause gegangen, weil vor 6 hätte ich mir nicht getraut, das Büro zu verlassen. Also ich komme noch aus einem ganz anderen Denke auch hier heraus und deswegen finde ich es gut, dass das flexibler geworden ist, dass es hier viel mehr Freiräume gibt. Ich bin davon überzeugt, dass es die Qualität der Arbeit auch erhöht. Aber Achtung davor, wenn man glaubt, alles new ist gut und macht uns besser. Immer gut hinterfragen für das eigene Unternehmen.
Ja, ich glaube, das wird sie wahrscheinlich einpendeln. Ich stelle mir so die Frage, wenn Sie Bewerber haben und oder in Gesprächen von ihrer Personalerin, die jetzt in Karenz geht, ja, wo sie sagen, okay, das kommen, sind da mehr Forderungen von jungen Menschen gekommen? Also was gibt's da?
Sicher kommt die Frage, gerade da ist zum Beispiel die Frage aufgekommen, ist, ich arbeite jetzt 2 Tage Homeoffice, wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Und dann sagen, das gibt's bei mir nicht.
Was waren dann so Reaktionen?
Nein, ist okay. Nein, Nein, ist auch kein Problem. Vielleicht wäre es zu anderen Zeit schwieriger gewesen, aber wir hatten ja wirklich sehr, sehr viele Bewerbungen für diese Stelle. Das hat mich selber überrascht. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, zu erklären auch warum. Und zum Beispiel bei dieser Stelle ist die Personalistin jetzt natürlich auch Anlaufstelle für Sorgen, Fragen, Organisatorisches. Da musst du da sein. Ja? Ich kann nicht Team-Meetings machen von zu Hause aus oder eine Assistenz für die Chefin von mir daheim aus. Ja? Da muss ich halt da sein. Und das muss man auch ganz klar kommunizieren. Auf der anderen Seite, wir haben Außendienstmitarbeiter, die arbeiten nur vom Homeoffice aus, weil der sitzt dort in der Region und fährt von in der Steiermark zu seinen Kunden in der Steiermark. Darum, man darf das nicht sozusagen verallgemeinern, was manchmal gemacht wird. Und ich glaube, als Arbeitgeber kann ich nur jedem den Rat geben, nie gegen seine eigenen Überzeugungen zu arbeiten, weil das funktioniert nicht.
Denke ich auch. Ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals 1998 war das, seitdem gibt es bei mir in der Wohnung oder jetzt im Haus gibt es ein Office. Für mich ist das ganz normal. Also ich habe das nie anders kennengelernt quasi. Ich bin als 28-Jähriger damals im Medienbereich, habe wieder ein Büro gehabt, weil wir haben beim Kunden sein müssen. Ja. Und im Mutterschiff quasi, in der Radiostation, war ich einmal in der Woche. Mhm. Ja. Das hat dann geändert, aber du brauchst ein Mutterschiff. Ja? Also du brauchst diese Connectivity, weil sonst verlierst du dich auch. Ja? Also das ist sowas, das sehr wichtig. Und es braucht natürlich auch einen hohen eigenverantwortlichen Umgang mit sich selbst. Und du brauchst ein wenig sowas in der DNA. Ich habe das für mich immer sozusagen ein wenig der Unternehmer im Unternehmen bezeichnet. Mhm. Da eignet sich wahrscheinlich dann der Vertrieb ein bisschen mehr.
Genau, und das kann halt nicht jeder. Der Vertrieb wird ja auch ganz klar gemessen an den Zahlen. Das ist ja ganz einfach. Ich weiß, stimmen die Umsatzzahlen, ist alles Roger. Ja. Dann werde ich mir sonst nichts anschauen. Stimmen die nicht, dann muss man eher überlegen. Genau.
Dann muss man eher ein bisschen enger führen.
Und in manchen Abteilungen geht das auch ganz einfach. Weil wenn ich jetzt, nehme ich Personalverrechnung her, wenn die Löhne abgerechnet sind und überwiesen sind, dann hat sie ihren Job gemacht. Ja? Und ich glaube, da muss man einfach manche Menschen, und das ist etwas, was ich auch bitter lernen musste, nie die eigene Arbeitsweise oder das, was einem selber Spaß macht. Bei mir ist es die Abwechslung. Mir wird fad, wenn ich zum zweiten Mal dasselbe mache. Davon ausgehen, dass das für andere Leute auch so ist. Und das war einer meiner größten Führungsfehler, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mir gedacht, jede Führungskraft muss doch immer wieder sozusagen was Neues bekommen, ja, damit einem nicht fad wird. Ja. Mhm. Und dann habe ich sehr schnell lernen müssen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sehr gerne am Montag wissen, was sie bis zum Freitag zu machen haben und was sie eigentlich jeden Tag zu tun haben und womit dann auch gut ist, wenn das fertig ist und dann haben sie ihre Arbeit gut gemacht. Und wenn so eine Persönlichkeit diese Einteilung nicht bekommt und dieses Feedback nicht bekommt, dass okay, wenn es das bis Montag am Abend fertig ist, dann ist es perfekt, dass die dann sich total verlieren. Ja?
Absolut.
Dann hat man einen Fehler gemacht. Diese Fehler habe auch ich gemacht in meinen Jahren der Führung. Und ich bin da jetzt viel, viel feinfühliger und unterscheide da viel stärker, je nach Mitarbeiter, je nach Person, wie ich führe. Ja? Früher hatte ich einen Stil oder mehr oder weniger einen Stil und der war sicher sehr fordernd und heute bin ich da sicher nuancierter.
Ja, also wie ich jetzt mal so um die 30 war und dann Verkaufsleiter von diesem Radiosender geworden bin, kann ich mich noch gut erinnern, ich habe Ausbildung gemacht, ja, interdisziplinäre Kommunikation und so weiter, Führungsbücher gelesen, gibt ja unzählige davon. Und erst gestern habe ich das beim Kunden, da ist die Geschäftsführerin neu, die ist auch mit beteiligt worden, ja. Und die hat auch gerade ein wenig so diese Führungsthemen ein wenig am Radar und muss damit arbeiten. Und dann ist mir wieder eingefallen, weil das letzte Buch, was ich gelesen habe drüber, und dann habe ich es für mich verstanden gehabt. Und der Titel unterstreicht das eigentlich schön, was Sie jetzt da gesagt haben, sozusagen Menschen führen, Leben wecken. Und wir müssen deren Leben wecken, nicht unser eigenes wecken. Das ist ja auch bei uns in unserer Arbeit in der Agentur, bei Sturmerprob, so, wir machen halt typologische Verhaltensanalysen von Unternehmungen. Mhm. Damit wir sehen, was ist denn dort? Oder auch bei Positionsausschreibungen. Weil sonst bist du komplett verloren. Wir müssen ja wissen, wer der andere ist. Und der hat eine Entscheidungsstruktur, der hat eine Kommunikationsstruktur. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass der immer meine hat. Weil ich habe dieselbe wie sie. Wenn ich immer das Gleiche da muss, drehe ich durch. Ne? Ja. Ich glaube, mit dem Podcast ein Marketing-Tool und ein Informations-Tool, um diese Themen auch rauszubringen, die halt einfach auch immer sehr unterschiedlich sind und spannend sind. Mit Menschen wie mit Ihnen zum Beispiel jetzt zu sprechen. Ja? Diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auch zu teilen. Auch danke für diese Offenheit. Werden ja doch einige Leute sofort hören, über die Zeit hören. Also Podcast kommt ja, um zu bleiben. Ne?
Und man lernt immer aus den Fehlern am meisten.
Ist ja auch das Schönste. Ja. Wir sollten halt nicht dreimal machen. Ne? Also das ist halt immer, zweimal ist eh schon, das ist eh ein hoher Anspruch, aber wir brauchen auch eine Lernkurve.
Wir haben ja, weil Sie mich ganz am Beginn gefragt haben, so die Unternehmensziele, und wir haben ja dieses Null-Fehler-Prinzip als Ziel, höchste Qualität für unsere Kunden auch zu liefern. Aber natürlich darf bei mir jeder Mitarbeiter auch einen Fehler machen, und es gibt kein Rübe-Ab-Prinzip. Ja. Was aber gar nicht geht, ist das Versuchen zu vertuschen oder nicht, das auch anzusprechen. Das ist diese Fehlerkultur auch zu haben und daraus lernen zu wollen, ist etwas ganz Essentielles, finde ich. Zum Beispiel auch etwas in meiner Rolle hier im Haus der Wirtschaftskammer, etwas, was ich eingeführt habe und was sich verändert hat. Und auf das bin ich auch sehr stolz. Da war ganz oft so auch das Gefühl, ja, kann ich Fehler machen, ja, alle zufriedenstellen. Wenn wir uns nichts trauen und dann sagen, okay, das war nicht richtig, also, oder das Produkt kommt nicht an, dann können wir nicht besser werden oder innovativ sein. Und deswegen auch hier zulassen zu können, dass man was ausprobiert, was halt dann vielleicht nicht umgesetzt wird oder ausgerollt wird. Ganz, ganz wichtig. Ja,
das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an, ich habe mal, glaube ich, im Jahr 2013 oder 2014 vor einem Marketingclub in Stuttgart einen Vortrag gehalten. Und bei den Schwaben ist ja das nicht so einfach. Die haben ja auch, Fehler gibt es dort nicht. Ja. Und ich habe in meinem Vortrag zu denen gesagt, wer keine Fehler macht, geht nicht an seine Grenzen und schon gar nicht darüber hinaus. Ich muss auch sagen, die wollten mir dann danach schon ein bisschen die Rübe abreißen.
Stimmt aber.
Stimmt aber. Ne? Und wenn man jetzt die Automobilindustrie hernimmt und schaut, wo zum Beispiel der Chefdesigner, der den e-tron gemacht hat, der ist jetzt bei BYD. Also die haben sich dort von dort auch weg verabschiedet. Also ich glaube, das ist auch, wir müssen uns challengen und wir sollen an unserem eigenen Reiben uns besser zu formen, werden, uns zu schäben, sollen wir mehr Spaß dran haben. Ne? Und da passieren natürlich auch Fehler. Und wie soll eine Innovation passieren? Und die passiert ja oft durch einen Fehler, weil man vielleicht über einen Fehler auf eine Lösung kommt. Ja? Wie zum Beispiel das Siebenbrücken-Problem, das Immanuel Kant in Kaliningrad, in Königsberg, ja, im jetzigen Russland, das steckt in jedem Telefon bei uns drinnen, weil es die Basis für das Navigationssystem ist. Ja? Und ich glaube, Fehler, auch wenn man sagt, wir haben dieses Null-Fehler-Prinzip, ja, aber es geht nur über Dings, müssen und challengen, aber dieser Anspruch ist gut.
Genau,
ja?
Das Ziel muss ich haben.
Das Ziel
kann ich sein, ist nicht so tragisch.
Und diese Bewusstseinsbildung dafür, das ist sozusagen, das muss so gut sein, dass das passt. Ja?
Zum Null-Fehler-Prinzip nur eine Anekdote, weil das habe ich mitgebracht, weil man natürlich die Diskussion, wie man es eingeführt hat, ist geführt und sagt, es passieren ja Fehler. Chefin, das kann mal passieren, sage ich, ja, richtig. Aber jetzt überlegen wir mal, wenn unsere Personalverrechnerin auch so herangeht, jedes Monat an die Abrechnung, es können Fehler passieren. Der eine kriegt es, der andere nicht, der eine kriegt wegen mehr, der andere wegen weniger. Was würdet ihr dann sagen? Und so geht es unsere Kunden bei einer Lieferung. Da muss einfach alles dabei sein. Es muss unser Ziel sein, dass es immer perfekt zum richtigen Zeitpunkt rausgeht. Und ja, wenn was passiert, dann müssen wir daraus lernen, dass wir es den zweiten Mal den Fehler nicht machen. Aber mit der Personalverrechnung, mit dem Lohnzettel haben es alle verstanden.
Ja, das spürt man dann selbst. Das hat man so in Erinnerung, ist ja doch nicht ein unwesentlicher Punkt. Ja. Ein bisschen auf eine längere Perspektive zu kommen, wenn Sie so in die Zukunft denken, so 10, 20 Jahre, gleich von jetzt zu dem, was da kommen wird als Perspektive, müssen Sie sich als Arbeitgeber verändern? Oder?
Sicher sogar. Ich glaube, es gibt einen gesellschaftlichen Wandel. Mhm. Das sehen wir. Und das heißt auch für die Unternehmen, für den Arbeitgeberbetrieb, dass man sich dem auch anpassen muss. Ja? Das heißt nicht, dass man jeden Trend und jede Entwicklung mitmachen muss. Mhm. Aber die Veränderung wirkt immer auf die Unternehmen und die Unternehmen selber machen Veränderung. Die Digitalisierung wird uns grundlegend verändern. Und weil Sie ganz am Beginn angesprochen haben, dass man mit Homeoffice und Remote Work von überall aus arbeiten kann, das bedeutet aber auch, dass wir Wettbewerb von überall bekommen.
Natürlich.
Weil die können auch von überall, der Inter kann auch von überall arbeiten und jetzt dann mit der KI übersetzt live im perfekten Oberösterreichisch vielleicht meine Kunden beraten. Man muss die Dinge immer zu Ende denken, was sie bedeuten. Und da wird noch einiges, gerade mit diesen großen Transformationsprozessen und jetzt mit der KI auf uns zukommen.
Nimm mir ganz ein triviales Beispiel hier. Jetzt ist natürlich bei internationalen Firmen das vielleicht nicht so ein Thema, aber erst kürzlich bei einem Vortrag habe ich wo gehört, dass, das war eigentlich das Think Tank aus Wien, wo das ein erstes österreichisches Unternehmen Englisch als Unternehmenssprache definiert hat. Glauben Sie, kommt da mehr?
Das kenne ich schon lange. Mein Mann ist in der Informatikbranche tätig, bei denen war das üblich. das war schon vor 30 Jahren dort, wie der begonnen hat, neben seinem Studium zu arbeiten, waren bei oberösterreichischen Informatikbuden Englisch schon als Unternehmenssprache vorgegeben. Mein Studium Volkswirtschaft, das ich gemacht habe an der Johannes Kepler Universität, im zweiten Abschnitt gab es alles nur noch auf Englisch, weil wir die, obwohl wir so große Ökonomen haben, aber die Literatur war dann nur noch auf Englisch vorhanden. Also, dass sich
diese aber in der österreichischen Kultur, weil ich bin mit einer Nicht-Österreicherin verheiratet, da merke ich schon, dass der Oberösterreicher so per se mit, wenn er Englisch reden muss, und das nicht wirklich sozusagen.
Das ist unsere Generation. Das ist unsere Generation. Die nächste Generation tut sich da schon viel leichter.
Die Jungen haben sich schon mit Sicherheit.
Die haben es besser gelernt. Da sehe ich mir wirklich auch. Ich habe selber in England sogar studiert, aber wenn man es nicht nutzt, eine Sprache jeden Tag, dann braucht man immer wieder ein bisschen, dass man reinkommt. Ich bin davon überzeugt, dass diese Übergänge schneller kommen und da werden uns auch diese technologischen Möglichkeiten, nämlich der Live-Übersetzung, wahnsinnig helfen. Da sehe ich eher sehr positiv in die Zukunft, weil das, was wir jetzt mühsam gemacht haben in der Vergangenheit, wenn wir international mit unserem Produkt auftreten wollen, jede einzelne Seite auf der Website händisch übersetzen, jeden Fachbegriff rauszusuchen, ob er eh stimmt im Englischen,
das
wird in Zukunft auf Mausklick gemacht werden und wir brauchen, und das spart Kosten, das spart Zeit. Also da gibt es schon Produktivitätsgewinne und das sehe ich eigentlich sehr positiv. Ja.
Das Interessante heißt ja dann eigentlich, dass sie eigentlich Grenzen abschaffen oder abbauen oder reduzieren. Das heißt aber auch, dass wir größer denken können im Sinne von, wo sind meine Kunden, wo sind meine Märkte. Inwieweit sehen Sie das als Präsidentin der Oberösterreichischen Wirtschaftskammer? Sie sind ja doch...
Positiv, zur Gänze positiv. Warum? Wir sind eine kleine, offene Volkswirtschaft. Und das müssen wir auch in Zukunft bleiben. Unseren Wohlstand verdienen wir dem Export. Die Hälfte der Wertschöpfung in unserem Land wird vom Export bezahlt. Wir sind ein Tourismusland. All diese Aspekte zwingen uns dazu, wenn wir den Wohlstand auf dem Niveau zumindest halten wollen, wie wir ihn heute haben, dass wir da richtig gut aufgestellt sind und dass wir alles dafür tun, dass Betriebe, die sich aussuchen können, ob sie ihr Headquarter in Oberösterreich haben oder in Kuala Lumpur oder wo auch immer, dass das auch so bleibt. Also, dass es einen guten Grund gibt, warum ich mein Unternehmen, das in die ganze Welt die Produkte schickt, das von Oberösterreich aus macht. Dafür müssen wir uns anstrengen, weil das wird schon eine Riesenstandortfrage sein in der Zukunft, gerade im industriellen Bereich.
Das denke ich auch. Also manchmal habe ich ein wenig so den Eindruck, dass unsere Kultur einfach so ein bisschen zögerlich ist, ja, dass wir uns vielleicht manchmal vielleicht doch nicht dieses Selbstbewusstsein an den Tag legen, das, was wir haben konnten. Also ich glaube, wir sind vom Fachlichen her super Expertise. Ich glaube, wir bilden universitär super Menschen aus, ja. Ich habe erst in einem Podcast mit dem Professor Lemke vor einiger Zeit, der war im Silicon Valley, über diese Innovationskultur zwischen speziell dem Silicon Valley und Europa gesprochen, wo man halt dann schon merkt, dass man halt da kulturell schon ein bisschen an unsere Grenzen kommen. So, das ist, ich nehme das für mich immer so wahr, wir haben ein bisschen Angst zu starten, diesen Weg zu gehen, ja, weil er natürlich auch eine Investition bedeutet.
Ja, und weil es uns halt auch sehr gut geht, trotzdem, ja. Wir sind eine saturierte Gesellschaft. Wir zählen zu den reichsten Ländern der Welt. Wir haben ein wunderschönes Land. Hier zu leben ist richtig, richtig schön. Ja, und das beneiden uns ganz viele. Und das ist einfach auch die große Gefahr, dass wir uns da zurücklehnen und sagen, ey, ist Roger. Das ist es nämlich nicht, weil der Rest der Welt, der marschiert zügigst. Und solche Länder, weil Sie Tel Aviv angesprochen haben, naja, was gibt es denn dort sonst, ja, in dieser Gegend rundherum? Die sind immer wieder auch kriegsgebeutelt in diesen Regionen. Da war Innovation und Technologie einer der ganz großen Wohlstandstreiber. Und deswegen wurde das auch mit allen Werkzeugen immer forciert. Wir sind die Maschinenbauer, die Techniker, die Denker, wir sind die Perfektionisten. Und die Welt ist aber so schnell geworden, dass wir da manchmal einfach zu langsam sind schon. Und das ist etwas, da haben wir schon etwas vor uns in der nächsten Zeit. Also da müssen wir uns schon warm anziehen und da müssen wir auch ein bisschen Tempo zulegen.
Ja, ich habe zum Beispiel, glaube ich, es war in einem Buch von Wolf Lotter einmal gelesen, das ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, dass das BIP der Chinesen, glaube ich, so 8% ist Landwirtschaft, 54% sind aber wissensbasierte Dienstleistungen als BIP schon und der Rest ist dieses Produzierende, was wir kennen. Ja. Wenn man das so vorstellt, wird 54%, also sozusagen wissensbasierte Dienstleistungen. Gibt es denn für Österreich zwei eigentlich dazu?
Ja, haben gibt es, aber ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Also da müsste ich jetzt aber die Dienstleistung...
Nein,
also wir sind, wenn wir die Produkte Produktion hernehmen, die industrielle Produktion, da sind wir ungefähr bei 27% der industriellen Produktion wird in Oberösterreich produziert. Ja? Mhm. Das kann ich Ihnen vom Anteil her sagen. Und für uns in Oberösterreich spielt die Industrie eine ganz wesentliche Rolle. Wir haben noch immer energieintensive Industrie, bei uns wird Stahl, Aluminium, Papier erzeugt und das schafft ganz viele Arbeitsplätze. Darf man nicht vergessen. Und wir sind in den neuen Themen, also was eben IT und dergleichen ist, da spielen wir zurzeit eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Und da wird es auch Verschiebungen geben müssen, weil dort steckt natürlich ein ganz anderer Produktivitätshebel dann auch drinnen im Sinne von Wohlstandsgewinn.
Absolut.
Da wird sich sicher einiges auch verschieben, aber nochmal, wir haben ein klares Bekenntnis, wir wollen auch Produktionsstandort bleiben. Wir möchten auch auf die Stärken, die wir heute haben, auf die dürfen wir gar nicht verzichten. Also auf die sollten wir auch weiter setzen, weil es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, das so ökologisch produziert wie wir. Und auch mit so viel Fachkönnen. Also wir haben ja so viel handwerkliches Können in Oberösterreich vor allem auch durch die duale Ausbildung, vor allem durch unsere vielen Familienunternehmen, die wir haben, wo über Generationen das immer wieder auch weitergegeben wird. Das ist schon eine ganz große Qualität. Wir sind nicht von einzelnen Konzernen abhängig. Und das möchte ich nicht verlieren. Über 90% unserer Betriebe sind Klein- und Mittelbetriebe, sind Familienbetriebe.
Würden Sie die Identität des Wirtschaftsstandortes von Oberösterreich, wie würden Sie das so für sich so ganz spontan in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Wir sind wunderbar heterogen. Wir haben alle Größen von Unternehmen, von ganz klein bis ganz große Leitbetriebe auch. Und wir sind mit über 90% Familien geführt. Das heißt, hier wird in Generationen gedacht. Und das hat uns so stark und groß gemacht, davon bin ich überzeugt. Und deswegen sind das auch die Werte, auf die wir in Zukunft achten möchten.
Also Werte sind dann quasi wie gemeinsam? Werte sind dann
Nachhaltigkeit ist ein ganz großer Wert. Das liegt in der DNA in unserer Wirtschaftsstruktur drinnen. Auch, dass Wirtschaft unteilbar ist, dass wir all diese Elemente brauchen. Vom EPU, vom kleinen Unternehmen, vom Wirt um die Ecke, der Lebensqualität garantiert, genauso wie der große Leitbetrieb. Das macht uns auch, aber auch diese Innovationskraft. Wir sind mit unseren Produkten, wenn man die Patentanmeldungen und dergleichen anschaut, wir sind nicht ganz im Topfeld dabei, aber wir sind immer gleich sozusagen an diesen Strong Innovators dran. Wir sind diese Strong Followers, wenn man diese Innovationsskalen sich anschaut. Das heißt, wir sind da wirklich auch gut unterwegs und da wird auch in Zukunft einer unserer ganz großen Schwerpunkte liegen müssen in der Innovation, um einfach wettbewerbsfähig auch zu bleiben.
Aber die Kombination zwischen Produkt und Digitalisierung. Ne?
Also wir müssen irgendwo, das muss man nutzen.
Wir müssen da was einpimpen.
Ja, ne? Genau.
Jetzt haben wir ein bisschen vom Thema noch ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, das war sehr, sehr nett. Hätten Sie im Abschluss noch irgendwas, was Sie uns über Domico sagen möchten in puncto Ihrer Unternehmensidentität, was wir noch nicht am Tisch gehabt haben?
Na, ich glaube, das haben wir schon sehr ausführlich besprochen. Im Grunde ist mein Familienunternehmen für mich auch die Basis dessen, was ich dann auch interessenspolitisch mache. Also ich habe dort gesehen, was es heißt, ein Unternehmen zu gründen, aufzubauen, kontinuierlich wachsen zu sehen. Ich habe da parallel dazu auch noch ein eigenes Unternehmen gegründet. Also ich kenne ganz unterschiedliche Welten, ganz unterschiedliche auch Branchen. Und das ist auch so mit ein Grund, warum ich wirklich aus Überzeugung sagen kann, dass wir einen so guten Boden in Oberösterreich für Betriebe haben, dass man hier wirklich erfolgreich sein kann. Aber ganz aktuell gibt es Standortfaktoren, an denen wir dringend schrauben müssen. Diese Entlastung von Bürokratie, von Lohnstückkosten im Sinne der Lohnnebenkosten, aber auch von den Energiekosten, das sind Hausaufgaben, das muss die Standortpolitik jetzt erledigen, weil sonst preisen wir uns einfach aus dem Markt. Und das ist die Herausforderung, die ganz aktuell ansteht.
Zum Abschluss, Frau Hummer, zwei Fragen. Sie kennen ja am PC, da ist ja im Hintergrund immer so ein Bild, ja, da läuft immer irgendwas, ja. Wenn Sie das jeden Unternehmer und Arbeitnehmer in Oberösterreich da ein Bild hingeben könnten für 2025, was würden Sie da hinschreiben?
Es ist gut. Was schreibe ich da hin? Für jeden Arbeitnehmer.
Muss also ich Arbeit. Also sozusagen, wir sind ja alle miteinander sozusagen.
Ja, in einem Boot.
Okay. Wir sind in einem Boot. Ja? Also sozusagen, das soll für den.
Dann schreibe ich hin, 2025 wird genial. Dein Beitrag zählt.
Dein Beitrag zählt, ja. Und was schreibst du der Politik hin?
damit 2025 genial wird.
Wer auch immer in der Regierung sitzen wird, was schreibt der Regierung auf dem PC, auf Smartphone, damit sie es immer wieder sehen in diesem Jahr?
Vergesst nicht, Doppelpunkt, wir brauchen Entlastung bei Bürokratie, bei Steuern und Abgaben und gebt uns vernünftige Energiekosten. Rufzeichen, Rufzeichen.
Wunderbar. Frau Hummer, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Hat mich
sehr
gefreut. War mir ein Vergnügen. Dankeschön. So, liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und so lange mit uns hier unserem Gespräch gefolgt sind. Teilen Sie die Folge, abonnieren Sie meinen Kanal, erzählen Sie die Themen weiter, die Sie heute gehört haben, inspirieren Sie in Ihrem eigenen Unternehmen von den Erfahrungen, was die Frau Hummer mit uns heute geteilt hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Tag, gute Nacht oder einen schönen Abend.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.